Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Guten Tag, Herr Faas.
Hallo, Frau Schäfer.
Und der Karlauer des Tages, der lautet natürlich, Sie sind hier, Sie sind nicht ins schwarze Loch gefallen in der vergangenen Woche.
Nein, das stimmt. Ich bin auch nicht vom Fahrrad gefallen, als ich hierher gefahren bin. Beruhigend in gewisser Weise, dass wir jetzt tatsächlich wissen, dass es schwarze Löcher gibt und dass wir trotzdem weiterleben können.
Ja.
Aber natürlich faszinierend, dass wir jetzt etwas gesehen haben, was man eigentlich natürlich seiner Natur nach nicht wirklich sehen kann.
Genau, also jetzt habe ich den neuen Spiegel hier in der Hand. Da sieht man nochmal dieses Foto. Dieser rot-gelbe Ring im schwarzen Raum. Also das Foto hat was, finde ich.
Hat was, ja. Es funktioniert natürlich nur über den Kontext. Ansonsten sieht es so ein bisschen aus wie ein schlecht fotografierter Donut. Aber entscheidend, ich bin jetzt wahrlich kein Astrophysiker, aber man sieht ja schon sozusagen diese aufsaugende Natur, diese Form, eben wie es alles in sich hineinsaugt. Und für die Kolleginnen und Kollegen muss das ein unglaublicher Moment gewesen sein, aus der Wissenschaft sowas dann zum ersten Mal zu sehen.
Also, dass man jetzt der Weltformel ein Stück weit näher sei, das ist ja die Hoffnung. Ne? Wenn Einstein noch leben würde, wäre er natürlich glücklich.
In der Tat. Ich meine, das ist das zweite Mal, dass sich theoretische Erwartungen von ihm bestätigen oder wahrscheinlich schon mehrfach, aber das Higgs-Teilchen war so ein Beispiel und jetzt eben auch die Existenz von schwarzen Löchern.
Mhm.
Das zeigt nur, was das für ein wirklich genialer Kopf gewesen sein muss.
Absolut, ja. Einstein und die schwarzen Löcher sind nicht so sehr Thema in dieser Stunde jetzt im weiteren Verlauf. Wir werden uns über die Fristverlängerung in Sachen Brexit nochmal beugen. Wir sortieren hier den Tag, gucken aber auch zurück eben auf das, was uns in der vergangenen Woche sehr beschäftigt hat und dann geht es auch noch um Julian Assange. Seit 2012, also 7 Jahre, genau 2487 Tage, das hat die SZ so gezählt, war Julian Assange in der Botschaft von Ecuador zu Gast, kann man sagen, oder gefangen, je nachdem, wie man es sagen will. Asyl hat er dort bekommen. Am Donnerstag hat er sie dann verlassen. Die britische Polizei hat ihn festgenommen. Ist das eine gute Nachricht, Herr Faas? Denn jetzt kann man sich ja eigentlich endlich dran machen, rauszufinden, was denn an den Vorwürfen gegen Julian Assange dran ist.
Ja, er war ja in der Tat fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten. 7 Jahre sind eine lange Zeit und in den wenigen Stunden im Prinzip, in denen er jetzt frei ist, haben wir ja doch schon einiges gelernt. Wir haben jetzt zum Beispiel gelernt, was eigentlich genau die Vorwürfe sind, die die Amerikaner ihm machen. Die sind ja jetzt doch überschaubarer, als man das über viele Jahre gedacht hat. Es geht jetzt eigentlich im Kern nur noch darum, dass er eben dieses Passwort geknackt hat, was das einzig wirklich Illegale auch ist in seinen Tätigkeiten. Und insofern, glaube ich, wird es so eine gewisse Versachlichung geben. Aber natürlich, dadurch, dass ja auch noch die Vergewaltigungsvorwürfe aus Schweden sozusagen im Raum stehen, sehen wir natürlich auch, dass es eine vorsichtig formuliert schillernde Persönlichkeit ist, mit der wir es da zu tun haben.
Schillernd, das ist in der Tat gut gesagt. Uns jetzt aus London zugeschaltet, mein Kollege Burkhard Birke, Korrespondent in London. 70 Abgeordnete, Herr Birke, haben jetzt eine Petition an den Innenminister gerichtet, dass Assange, wenn es 2 konkurrierende Auslieferungsersuche geben sollte, nach Schweden ausgeliefert werden soll. Warum denn das?
Weil man eben der Meinung ist, dass er sich diesen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs bzw. der Vergewaltigung stellen sollte und dass diese Vorwürfe im Zweifel stärker wiegen als diese Computerhacking-Vorwürfe. Computerhacking eben im Zusammenspiel mit der Whistleblowerin Chelsea Manning. Und deshalb haben sich hier vor allen Dingen Frauen unter den Abgeordneten eben hinter diese Petition gestellt.
Gibt's denn ein Auslieferungsersuchen jetzt aus Schweden?
Noch nicht. Man hat aber von der Anwältin des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers gehört, dass sie beantragen möchte, den Fall wieder aufzurollen. Der ist ja 2017 ad acta gelegt worden, weil die schwedischen Justizermittlungsbehörden einfach keine Möglichkeit sahen, eben Julian Assange vorzuladen und auch Einladungen eben hier in die äquatorianische Botschaft zu kommen, abgelehnt hatten. Die anderen Vorwürfe, die man gegen ihn erhoben hatte damals, nämlich sexuelle Belästigung, sind mittlerweile verjährt. Das Verfahren kann also nicht mehr aufgerollt werden. Aber die Vergewaltigung ist noch bis August nächsten Jahres möglich, nochmal als Verfahren in Schweden aufzurollen. Und deshalb wird hier fast stündlich darauf gewartet, dass die schwedische Justiz womöglich nochmal einen Auslieferungsantrag stellt.
Ich denke auch, davon wird man in der Tat ausgehen können. Das ist natürlich ein schwerwiegender Vorwurf, der da auch im Raum steht. Und gerade eben auch im Lichte dessen, was jetzt in den USA passiert ist, wo wir eben nicht mehr über Hochverrat, Spionage reden, sondern eigentlich nur noch in Anführungszeichen über dieses geknackte Passwort, haben sich die Gewichte in der Tat verschoben, sodass es jetzt eher für Assange in Richtung Schweden gehen könnte. Und das heißt natürlich auch, dass das gar nicht mehr sehr um seinen Stellenwert jetzt auch für die digitale Community geht. Ist er eigentlich ein Held oder doch eher eine tragische Figur? Hat er da eigentlich Bahnbrechendes geleistet als Whistleblower oder nicht? Sondern, dass es um den Vorwurf sexueller Belästigung geht, was sozusagen natürlich auch nochmal eine ganz andere Akzentuierung seiner Person bedeutet.
Wird das denn, Herr Birke, in London auch so diskutiert, wie Herr Faas das jetzt so aufblättert?
In der Tat, es gab hier viel Unterstützung für Julian Assange, was eine Auslieferung in die USA anbetrifft. Da hat dann auch die innenpolitische Sprecherin von Labour, Diane Abbott, zum Beispiel den Präzedenzfall eines anderen Hackers, nämlich von Gary McKinnon, zitiert. Der ist nämlich nicht ausgeliefert worden in die USA aus gesundheitlichen Gründen damals. Das sind Argumente, die auch Julian Assange geltend machen könnte. Er ist offenbar gesundheitlich angeschlagen. Man kann auch argumentieren, wenn es keinen fairen Prozess geben könnte in den USA, dann kann man auch die Auslieferung verweigern. Also da gibt es vor allen Dingen hier bei der Linken im Land einen Konsens, dass man das verhindern sollte, dass Julian Assange ausgeliefert wird. Dahingegen die konservativen Kräfte im Land sagen natürlich, er hat viel Schaden einem großen, dem besten Verbündeten Großbritannien zugefügt und müsse deshalb eben auch vor Gericht jetzt sich verantworten. Also da gibt es hier eine geteilte Meinung im Land. Auf der anderen Seite, was die Vergewaltigungsvorwürfe angeht, so ist, glaube ich, wirklich hier auch Konsens, dass da mal Licht ins Dunkel gebracht werden sollte. Denn Julian Assange hat ja damals immer behauptet, das sei nur ein Komplott, um ihn letztendlich von Schweden in die USA auszuliefern wegen seiner Enthüllung.
Burkhard Birke, vielen Dank nach London. Wir sortieren den Tag, wir gucken aber auch zurück auf die vergangene Woche. Und eines der großen Themen war nochmal die Debatte um den Brexit. Die dauert lang, sie nimmt verschiedene Wendungen. Es ist trotzdem letztendlich ein hochspannender Prozess, wenn man immer wieder hinguckt, immer wieder ins Detail geht. Diese Woche wurde klar, die EU gewährt Großbritannien nochmal Aufschub bis zum 31. Oktober. Und die Bundeskanzlerin war sehr zufrieden nach diesen Verhandlungen am Mittwochabend.
In diesem Sinne war das heute ein sehr intensiver, sehr guter Abend, der wieder einmal die Einigkeit der Europäischen Union gezeigt hat und die 27 Staaten, die jetzt über viele Monate und Jahre gezeigt haben, dass sie den gemeinsamen Weg gehen wollen, werden ihn auch in Zukunft gemeinsam gehen.
So, also Angela Merkel, Herr Faas, sie sagt also, die Brexit-Verhandlungen und das, was so alles passiert jetzt an Entwicklung, das stärkt die EU. Würden Sie dem zustimmen?
In gewisser Weise ja, weil diese ganze Debatte um den Brexit, was macht es auch mit Großbritannien, natürlich schon auch nochmal die positiven Seiten der EU, die Errungenschaften der europäischen Einigung in den Vordergrund gerückt hat. Zugleich muss man jetzt sagen, das hat Frau Merkel ja auch gerade angesprochen, das war wieder mal ein sehr schwieriger europäischer Rat. Sie ist, glaube ich, nachts um 2:30 an die Mikrofone getreten.
Entsprechend müde, klang sie.
Entsprechend müde, aber das deutet ja auch darauf hin, dass auch diese Einigkeit, von der sie da gesprochen hat, erst mühsam hergestellt werden musste. Und die Einigkeit der 28 inklusive Großbritannien scheint vor allem zu sein, dass man eben nicht diesen Hard Brexit will, der ja gestern sonst passiert wäre. Und insofern hat man sich jetzt wieder ein bisschen Zeit eingekauft, um weiter verhandeln zu können. Aber so recht klar ist eigentlich immer noch nicht, was jetzt der Ausweg sein soll. Und das wirft dann nicht nur einen düsteren Schatten auf Großbritannien, sondern irgendwie auch auf die EU in letzter Konsequenz. So eine dauerhafte Hängepartie, wem die nützen soll, das fällt mir schwer.
Gut, andererseits hätte die EU ja wahrscheinlich gar nicht anders reagieren können, denn die EU ist auch eben am harten Brexit bestimmt nichts gelegen.
Genau, das ist die Einigkeit. Niemand möchte diesen Hard Brexit, aber was jetzt mit Blick auf Irland beispielsweise die Lösung sein soll, eine Zollunion steht jetzt im Raum, die von Labour in Großbritannien immer wieder in den Raum gebracht wird, in den Raum geworfen wird, darf aber nicht so heißen. Also so richtig Fortschritte hin zu einer konstruktiven Lösung, die sehe ich eigentlich nicht wirklich und insofern bleibt es spannend, was letztlich der Ausweg sein soll.
Ein Karikaturist in der Süddeutschen Zeitung hatte das schwarze Loch gezeichnet und gesagt, wie die EU den Brexit sozusagen ins schwarze Loch schickt. Es gibt immer noch diese Hoffnung, dass vielleicht die Briten aus EU-Sicht zur Vernunft kommen und sagen, okay, Schwamm drüber, wir lassen das alles, wir bleiben in der EU.
Vorstellbar. Ich meine, eine Konsequenz ist ja jetzt auch, dass die Briten an der Europawahl teilnehmen werden. Gegen ihren Willen hat man fast so das Gefühl. Und es könnte natürlich, wir wissen es Stand heute noch nicht, aber es könnte dazu führen, dass für Großbritannien diese Europawahl zu so einer Art tatsächlich zweitem Referendum
stilisiert
wird.
Das könnte sein, in der Tat.
Weil nicht so ganz klar ist, wer dann eigentlich die Partei sein soll, die für ein Remain, also für einen Verbleib in der Europäischen Union sich wirklich intensiv einsetzen sollte. Aber dieser Wahlkampf wird sehr spannend sein, denn er hat natürlich trotzdem so leicht absurde Züge. Eigentlich sollte diese Wahl nicht mehr stattfinden. Sie muss jetzt in kürzester Zeit organisiert werden. Auch das sollte man nicht unterschätzen. Und was die Abgeordneten, dann eigentlich die britischen Abgeordneten im Europäischen Parlament tun sollen, weil ein Teil des Deals, den Theresa May zumindest mit den anderen 27 jetzt gefunden hat, ist ja auch, dass die Briten sozusagen die Entwicklung der Europäischen Union nicht blockieren. Was das dann für diese frei gewählten Abgeordneten bedeuten soll, das ist mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz klar. Also da hat man der Europawahl, die uns bevorsteht, jetzt auch eher einen Bärendienst geleistet, weil schon deutlich wird, naja gut, dann machen sie halt mit. Also Wertschätzung sieht, glaube ich, für eine Wahl letztlich anders aus.
Das, finde ich, wissen wir noch nicht. Es könnte ja sein, dass viele junge Leute in Großbritannien zur Wahl gehen und sie haben gesagt, man weiß nicht ganz genau, wen man dann wählen soll, wenn man für Remain ist, also für das Verbleiben in der EU. Aber wenn man allein schon hingeht und sagt, wir sind für diese Wahl, dann setzt man ja schon ein Zeichen, dass man sagt, wir sind für die EU.
Ja, das ist richtig, nur die Art und Weise, wie es jetzt eben dazu kommt, dass diese Wahl stattfindet, das ist ja sozusagen mit der Tür ins Haus gefallen. Also dem liegt ja jetzt wahrlich keine strategische Überlegung zugrunde. Wer jetzt wie diese Wahl zu nutzen weiß für sich, für sein eigenes Anliegen, das ist in der Tat eine sehr spannende Frage. Gehen die Briten überhaupt zur Wahl? Insofern wird die Wahlbeteiligung, da bin ich ganz bei Ihnen, ein interessanter Indikator sein. Was macht es mit der UK Independence Party, die praktisch schon verschwunden war? Erlebt die jetzt vielleicht auch nochmal so ein Revival? Alles spannende Fragen, aber insgesamt sozusagen diese Wahl wider Willen, es fällt mir etwas schwer zu sehen, wie dieser Prozess der Wahl eine gewisse Wertschätzung zuteil werden lassen soll.
Insofern werden Sie sich überraschen lassen. Also ich höre schon, Sie sind offen, oder? Sie sind auch offen natürlich für mögliche Entwicklungen, die wir jetzt tatsächlich nicht vorhersehen können.
Absolut. Und natürlich steht auch im Raum die immer noch vage Hoffnung, dass sie diesen Austrittsantrag vielleicht dann doch tatsächlich zurückziehen. Und das ist natürlich dann auch so ein Hoffnungsschimmer, der sich vielleicht mit dieser Wahl verbindet. Aber ein geordneter Prozess, aber das erleben wir ja auch, der sieht wirklich anders aus. Und so leicht, nochmal, den Hard Brexit will niemand, alles andere, das ist wirklich gerade schwer abzusehen, was da passiert und es wirkt zum Teil doch etwas erratisch.
Erratisch, ist gut gesagt, Thorsten Faas, Politikwissenschaftler von der FU Berlin hier in Studio 9. In Brandenburg soll es bald eine Impfpflicht in Kitas geben gegen die Masern. Da wird viel drüber gestritten, Impfpflicht. Ich persönlich finde es gut. Sie haben ein kleines Kind, ich habe kein kleines Kind. Aber ich denke mal, Sie finden es auch gut, Herr Faas. Was sagen Sie?
Durchaus. Mich wundert manchmal sozusagen, wie man sich an diesem Pflichtbegriff aufhängt, dass der Staat, wenn man es mal ganz hoch hängt, uns zu bestimmten Dingen verpflichtet. Das kennen wir aus vielen Bereichen. Dass unsere Autos beispielsweise alle 2 Jahre zum TÜV müssen, ist völlig klar akzeptiert. Also das ist sozusagen, dass wir einen Zielkonflikt haben zwischen sozusagen Eingriffen in das individuelle Leben, in die individuelle Freiheit und eben kollektiven Interessen, Sicherheit, Gesundheit, das kennen wir eigentlich.
Okay, aber wenn Sie Autos und Kinder vergleichen, würden Ihnen viele Menschen widersprechen.
Zu Recht auch, aber dass wir sozusagen es Menschen nicht zulassen, mit einem nicht sicheren Auto auf der Straße zu fahren, zugleich aber sagen, mein Kind darf ein durchaus Gesundheitsrisiko auch für andere darstellen, deswegen impfe ich es nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, dafür sind die wissenschaftlichen Befunde, wenn ich als Wissenschaftler, nicht nur als Vater, was dazu sagen würde, auch in der Abwägung ganz eindeutig, dass eine Impfpflicht Vorteile hat und die in keinem Verhältnis zu den postulierten Nachteilen stehen.
Verstehe. Ihr Kind geht in Berlin in die Kita. Ist das Thema da diskutiert worden?
Naja, tatsächlich ist die Kleine gerade auch ärztlich untersucht worden und man hat auch ihren Impfschutz überprüft. Daraus folgen jetzt keine Konsequenzen an der Stelle und das ist ja mit Blick auf Brandenburg auch ganz interessant. Es geht ja nicht um eine Impfpflicht generell, sondern was man sagt ist, wenn die Kinder in eine Kita, in eine öffentliche Einrichtung, als Kleinkinder wohlgemerkt, gehen sollen, dann müssen sie geimpft sein. Und Wenn jetzt Eltern sagen, nein, ich möchte das nicht, dann ist eben die Konsequenz, die sie tragen müssen, dass sie nicht in die Kita gehen können. Mhm. Insofern geht es nicht um eine generelle Impfpflicht.
Jetzt sind in Brandenburg wohl in diesem Jahr noch keine Masern aufgetreten, im vergangenen Jahr 12 Fälle. In Nordrhein-Westfalen, wo das jetzt auch diskutiert wird, sind schon seit Jahresanfang mehr als 100 Masernfälle gezählt worden. Bundesweit waren es wohl letztes Jahr 263 Fälle. Dabei muss man aber immer bedenken, dass das eine Krankheit ist, die eigentlich ausgerottet sein sollte. Was sagen die Impfgegner aber? Sie sagen, mit Zwang geht's einfach nicht. Denn wenn die Leute gezwungen werden, dann suchen sie sich als Kompensation woanders ihre Freiheit.
Das fällt mir ehrlich gesagt schwer, das nachzuvollziehen, warum ich jetzt sagen würde, okay, ich werde jetzt hier zum Impfen meines Kindes gezwungen, aber deswegen gehe ich jetzt ab sofort bei Rot über die Ampel. Also was sind das für Vergleiche sozusagen in letzter Konsequenz?
Ja, oder ich mache dann andere Impfungen nicht sozusagen, also um das Impfrisiko zu minimieren.
Ja, gut, wobei ein überzeugter Impfgegner wahrscheinlich nicht ganz genau angucken würde, ich mache das und dann das nicht. Ja. Also diese Abwägung, das fällt mir schwer, das zu sehen. Und natürlich würde eine Impfpflicht, also würde funktionieren, weil sie einfach die Menschen dazu zwingen würden, diese Impfung zu machen oder ihre Kinder impfen zu lassen. Und es gibt ja auch gute Beispiele dafür, wenn man an die Pocken beispielsweise denkt, dass sich Krankheiten ausrotten lassen durch Impfungen. Nur, ich glaube, die Impfquote bei kleinen Kindern für Masern liegt bei 75% etwa.
Ja, 73% sind geimpft.
Damit werden sie die Krankheit nicht ausrotten. Und auch das ist ein interessanter Punkt sozusagen, dass diejenigen, die sich der Impfung verweigern, im Prinzip so ein bisschen Trittbrett fahren und sich sozusagen den Umstand zunutze machen, dass es viele Eltern eben doch machen, dass sie ihre Kinder impfen lassen und dadurch die Gefahr natürlich, dass die Nicht-Geimpften dann krank werden, deutlich kleiner wird. Mhm. Aber das ist natürlich auch in letzter Konsequenz schlicht unfair. Mhm.
Also ich bin, wie gesagt, auch für die Pflicht, aber noch ein anderes Argument der Impfgegner. Es käme dann dazu, dass man die Krankheit Masern so sehr in den Fokus nimmt und die Gefährlichkeit anderer Krankheiten damit nicht mehr so sehr sieht.
Die kann man ja dann als nächstes in Angriff nehmen.
Okay. Ja, also es ist, man muss das immer wieder sagen. Masern sind extrem ansteckend, potenziell tödlich und es kann zu allen möglichen Spätfolgen dann auch kommen.
Eben, also es ist wirklich keine Petitesse, sondern eine wirklich schwerwiegende, hochinfektiöse Krankheit, wo man tatsächlich davon ausgehen kann, dass nicht geimpfte Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit dann, auch wenn es Ausbrüche gibt, davon betroffen sein werden.
Hier zu Gast in Studio 9 Thorsten Faas, Politikwissenschaftler, der eigentlich forscht an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Politik an der Freien Universität Berlin. Insofern, Herr Faas, denke ich, dass Sie sich auch sehr mit dieser Frage beschäftigt haben, die jetzt im Bundestag diskutiert wurde, nämlich die Frage, ob Bluttests bei Risikoschwangerschaften, zum Beispiel auf Trisomie 21, aber auch auf andere genetische Erkrankungen, Kassenleistung werden sollten. Haben Sie sich damit viel beschäftigt?
Ich habe mich damit beschäftigt. Das ist ja auch durchaus ein Thema, was die öffentliche Debatte in der vergangenen Woche, aber eben auch diese grundsätzliche Frage, wann fängt Leben an? Also das prägt einfach, das ist so zu einerseits eine sehr intime, persönliche Frage, maximal persönlich, aber trotzdem natürlich eine, die auch staatlich behandelt, reguliert wird. Mhm. Und insofern natürlich ist das auch Gegenstand unserer Arbeit.
Und wie persönlich das diskutiert werden muss fast schon, das hat man auch im Parlament gehört. In dieser Debatte. Wir hören mal Katrin Helling-Plahr von der FDP, was sie gesagt hat.
Ich erwarte mein zweites Kind. Ich habe eine Schilddrüsenerkrankung. Mit 13 Jahren erklärte mir mein Arzt, Sie wissen ja, dass Sie wahrscheinlich keine Kinder bekommen werden. Wenn Sie überhaupt schwanger werden, werden Sie sicher Fehlgeburten erleiden. Ich hatte das Glück, einen vollkommen gesunden Jungen zur Welt bringen zu dürfen. Aber vielleicht können Sie nachvollziehen, dass ich in der Schwangerschaft immer wieder große Ängste hatte. Wir haben uns entschieden, die pränataldiagnostischen Angebote, der Inanspruchnahme nicht mit einem Risiko für mich oder mein Kind einhergeht, in Anspruch zu nehmen. Nicht, weil ich im Fall des Vorliegens etwa eines Down-Syndroms hätte abtreiben wollen, sondern weil Untersuchungsergebnisse den werdenden Eltern Sicherheit bieten oder ermöglichen, sich auf Kommendes einzustellen, vorauszuplanen.
So, also Katrin Helling-Plahr von der FDP im Plenum im Bundestag ein Plädoyer dafür, dass diese Bluttests also Kassenleistung werden sollten, weil die Informationen, die Schwangere da bekommen können, einfach bessere Planungen auch ermöglichen. Was sagen Sie dazu?
Ja, also wenn wir uns jetzt ohne dass ich ihn in allergrößten Details kenne, aber was die Abgeordnete ja angedeutet hat, war, dass sie ein Verdachtsfall war und dass sie deswegen auch diesen Wunsch nach Informationen hatte. Und worum es ja gerade geht, ist eben, ob dieser Bluttest auch eine Kassenleistung wird.
Genau.
Den gibt es am Markt, den können Sie also heute auch schon.
Der kostet 200 Euro.
Den können Sie kaufen. Bisher ist es aber so, dass sozusagen die bestehenden Verfahren, die sind schon Kassenleistungen, die sind aber mit größeren Gefahren für die schwangeren Mütter, gerade auch möglichen Fehlgeburten verbunden.
Das sind die Fruchtwasseruntersuchungen.
Genau, insofern geht es eigentlich letztlich um eine Frage politischer Gleichheit, nämlich ob ich allen Frauen mit Verdachtsfall die Möglichkeit für diesen weniger gefährlichen Bluttest eröffne oder ob ich diesen Weg quasi nur den Frauen eröffne, die sich das leisten können. Daraus ist jetzt eine Debatte geworden, die nochmal sehr grundsätzlich die Fragen der Pränataldiagnostik, die ja weit darüber hinausgeht auch heutzutage. Es geht ja eben nicht nur um Trisomie 21, Down, sondern alle möglichen Krankheiten. Aber diese Frage, soll der Bluttest Kassenleistung werden, ist eher der Anlass, jetzt wirklich nochmal sehr grundsätzlich diese Debatte zu führen. Im Kern würde ich aber sagen, bei dem, worum es eigentlich geht, ist es eine Frage von politischer Gleichheit. Und so sollte man dann im Konkreten auch durchaus auch darüber reden.
Also die Fruchtwasseruntersuchungen werden seit vielen, vielen Jahren schon von der Krankenkasse
in Verdacht
übernommen. Genau. Wir haben aber auch mit Nathalie Dedreux gesprochen. Sie hat das Down-Syndrom und wir haben sie gefragt, was sie denn den Politikern jetzt in der jetzigen Debatte sagen würde.
Also ich würde Ihnen sagen, wir wollen nicht mehr abgetrieben werden, sondern auf der Welt bleiben. Und die Politiker sollen machen, dass die Krankenkassen den Bluttest von Down-Syndrom nicht bezahlen.
Was sagen Sie dazu?
Ganz schwierig, das merkt man ja genau auch an solchen O-Tönen. Dann, da geht es um Leben und Tod und auch Trisomie 21, da wird ja sozusagen ein einheitliches Bild gezeichnet, was es so auch nicht gibt. Es gibt ganz unterschiedliche, auch schwere Grade, wenn man so will. Das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Debatte. So wie es die Abgeordnete der FDP eben formuliert hat, da schwang ja so mit, ich will das einfach nur wissen. Ich meine, die Zahlen sprechen natürlich schon dagegen. Es werden weniger Kinder mit Trisomie 21, Down-Syndrom geboren. Und insofern, wenn man das vom Ende her denkt, dann ist man natürlich ganz schnell in dem Bereich der Frage, was ist letztlich lebenswertes Leben, was nicht. Und das ist wirklich eine Frage. Das merkt man auch daran, dass es eine sogenannte Orientierungsdebatte war, keine parteipolitisch geprägte Debatte, was dann wirklich hoch emotionale, wertgetriebene Fragen sind, die jeder für sich entscheiden muss.
Ja, es gibt Zahlen, wonach 70% der Kinder eben nicht geboren werden, wenn dieser Test die Diagnose Down-Syndrom ergibt.
Ja, und das ist ja durchaus auch nachvollziehbar, wenn man diesen Test macht, dann, deswegen war vielleicht der O-Ton auch nicht ganz repräsentativ. Ich glaube, in der Regel geht es eben nicht nur darum, sich auf etwas einstellen zu können, sondern dann auch eben Konsequenzen aus möglichen Entscheidungen oder Befunden zu ziehen. Und insofern geht es um, ja, zugespitzt formuliert, Leben und Tod von Kindern.
Aber ich denke, es geht auch um Willkommenskultur. Also um die Frage, wenn ich mich als Mutter dafür entscheide, mein Kind zu bekommen, und 30% der Mütter tun es ja auch, wie werde ich dann unterstützt von der Gesellschaft, von anderen Müttern? Vielleicht hat sich da in den letzten Jahren doch schon was zum Guten getan. Was meinen Sie? Wir haben mit Claudia Wiesemann gesprochen, Direktorin vom Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Göttingen, und sie sagt:
Ich gebe zu, da kann noch mehr getan werden, aber insgesamt finde ich doch, ist die Stimmung unserer Gesellschaft deutlich anders als in den 90ern und Menschen mit Trisomie sind willkommen und das freut mich, muss ich sagen.
Würden Sie dem zustimmen?
Es ist sicher eine Menge getan worden mit Blick auf Inklusion, inklusive Schulen, inklusive Arbeitsstätten auch. Es scheint nur, wenn man die Zahlen nochmal sich in Erinnerung ruft, die Sie ja auch zitiert haben, eben für viele Eltern immer noch sozusagen eine abschreckende Wirkung zu haben, ein solcher Befund. Und insofern ist die Gesellschaft da sicherlich unterwegs hin zu einer inklusiveren, wobei es ja auch durchaus kritische Stimmen gibt, die sich dagegen wehren. Also das zeigt alles nur wirklich sehr, sehr wertbezogene, intime Fragen, die sich so einer strikten politischen Regulierungen sehr leicht entziehen, auch wenn es sie natürlich braucht, machen wir uns nichts vor. Also diese Frage, und das merkt man ja auch, ist es eine Kassenleistung, ja oder nein, die muss entschieden werden. Aber wie schwer wir uns und auch die Politik sich damit tut, ich denke, das haben wir diese Woche erlebt.
Das haben wir diese Woche erlebt. Thorsten Faas hier im Studio, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Wir sortieren diesen Samstag in der Mittagsstunde. Wir blicken aber auch zurück auf die vergangene Woche. Ein anderes Thema noch, das uns da sehr beschäftigt hat, außer dem Brexit, außer Julian Assange, über den wir schon gesprochen haben, war die Debatte um die Enteignung im Kampf gegen die Wohnungsengpässe. Man kann auch sagen, die Wohnungsnot. Obwohl ich nicht weiß, ob das Wort Not an der Stelle vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist. Aber es gab das Volksbegehren mit dem Titel Deutsche Wohnen enteignen. Und es gab die Demonstrationen am vergangenen Wochenende in Berlin. Und da hat uns besonders beschäftigt auch eine Aussage des Grünen-Chefs Robert Habeck. Der hat nämlich im Gegensatz zu vielen anderen gesagt, über Enteignungen dürfe man durchaus nachdenken.
Das ist ein Unwort. Alle schreien auf und sagen Enteignung. Ist auch ein böses Wort. Aber es ist ja gegen Entschädigung. Also es würde dann, die Wohnungen werden verpflichtend rückgekauft werden. Die gehörten ja mal der öffentlichen Hand. Und diese Möglichkeit sieht das Grundgesetz ausdrücklich vor. Dort steht Eigentum verpflichtet, nämlich dem sozialen Zusammenhalt. Es ist nur nicht unterlegt worden. Die Zeit, das jetzt mit Maßnahmen zu tun, ist gekommen.
Tja, das waren starke Worte und die haben auch viele Widerworte entfacht, wahrscheinlich zu Recht, oder? Was sagen Sie, Herr Faas?
Ja, erstmal ist es richtig, was Robert Habeck da schreibt. Im Grundgesetz steht Artikel 14 Eigentum verpflichtet, Artikel 15 Grund und Boden. Da heißt es, können vergesellschaftet werden, was sozusagen gleich einen anderen Zungenschlag
hat. Klingt dann ein bisschen besser, Vergesellschaftung.
Insofern, was, also es geht jetzt um ein Volksbegehren, die Möglichkeit eines Volksentscheids. Was sich da schon abzeichnet, ist, dass so eine Debatte natürlich unglaublich viele Facetten hat. Und klar, wenn ich über Enteignungen rede, löst es, glaube ich, in den Köpfen vieler Menschen so einen Prozess aus. Man nimmt der Deutsche Wohnen, börsennotierte AG, einfach die Wohnung weg. Aber Robert Habeck hat es ja angedeutet. Man würde sie ihnen abkaufen. Die wären verpflichtet,
gegen
sie
Entschädigungen.
Zu verkaufen. Gegen Entschädigung. Wir reden über Milliardenbeträge, was, glaube ich,
30 bis 36 Milliarden Euro.
Also im Prinzip reden wir heute in der ganzen Sendung über ganz schwierige Zielkonflikte. Natürlich ist nachvollziehbar, dass Menschen sich Sorgen machen um ihre Wohnsituation. Berlin wächst jedes Jahr, ich glaube, um 40.000, 50.000. Also jedes Jahr kommt so eine Kleinstadt dazu. Natürlich wird es dann irgendwann eng und es ist jetzt auch nicht so was, wo man sagt, ich kann mir bestimmte Dinge nicht leisten, sondern es geht darum, ob Menschen eine Wohnung finden oder nicht. Also wirklich was Schwerwiegendes. Aber ob jetzt so eine Enteignungsdebatte letztlich das Problem löst, dahinter machen ja tatsächlich viele auch ein Fragezeichen.
Würde ich ehrlich gesagt auch ein Fragezeichen dahinter machen. Die Debatte hat vielleicht die Funktion, uns das Thema wirklich sehr plastisch vor Augen zu rücken. Und das muss eben auch sein, denn es gibt diese Engpässe. Trotzdem nochmal über die Entschädigungen gesprochen. Es gibt ja da verschiedene Berechnungen. Jetzt nehmen wir nur mal die Berechnungen der Senatsverwaltung in Berlin. Die sagen, für Berlin würden sich die Entschädigungssummen auf 30 bis 36 Milliarden Euro belaufen. Mit dem Geld könnte man natürlich, wenn man jetzt sagt, wir haben noch ein paar Brachflächen, ein paar schöne Wohnungen bauen.
Könnte man ein, zwei Häuser von bauen. Ja. Die Initiatoren des Begehrens sagen ja auch, Deutsche Wohnen soll weit unter Marktwert entschädigt werden, was dann sofort die Frage aufwirft, wäre das eigentlich nur noch grundgesetzkonform? Was dem ganzen Prozess so nochmal ganz dickes Fragezeichen an die Seite stellt, denn irgendwann würde es ja auch zu einer rechtsstaatlichen Überprüfung kommen. Darf ein solches Volksbegehren, ein solcher Volksentscheid eigentlich durchgeführt werden? Oder widerspricht es möglicherweise rechtsstaatlichen Prinzipien und Grundsätzen? Und das hätte nochmal so eine ganz eigene Debatte, dass man hier sagt, hey, das Volk möchte das eigentlich oder viele Bürgerinnen und Bürger möchten das, aber ein Gericht sagt, das darf nicht entschieden werden, zumindest nicht auf diesem Wege. Damit würde man der ganzen Idee von direkter Demokratie sicher auch nochmal einen Schlag verpassen. Mhm. Also wirklich eine spannende Debatte an der Stelle, die uns aber durchaus noch eine Weile begleiten wird. Ich meine, die Unterschriftenzahl, die wir hören, ist in kürzester Zeit sehr, sehr hoch. Also das Thema berührt die Menschen und insofern muss Politik darauf reagieren. Jetzt in Reaktion auf das Begehren oder in irgendeiner anderen Art und Weise, aber es wird ein politisches Thema sein, was uns in Großstädten auf absehbare Zeit begleiten wird.
Ja, und kleiner Nebenschauplatz oder vielleicht auch gar nicht so klein ist der, dass sich Habeck jetzt als Grüner auf diese Weise so profiliert hat und dass dann natürlich gleich CDU, CSU gesagt haben, also so geht's ja nicht und wer romantische Gefühle für Schwarz-Grün entwickelt habe bisher, da würde jetzt sehen, die seien ganz unangebracht. Das hat zum Beispiel Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef, gesagt.
Ja, wobei interessanterweise auch Boris Palmer, der sozusagen innerhalb der Grünen durchaus eher auf einer eher konservativen Seite steht, Habeck da zur Seite gesprungen ist. Also er ist ja Bürgermeister in Tübingen und hat im Prinzip auch diese Option eben als eine Option beschrieben. Und Nochmal, den Habeck hat eigentlich nur beschrieben, was in den einschlägigen Artikeln des Grundgesetzes steht.
Insofern, was man jetzt prüfen muss, das haben Sie ja auch ausgeführt. Ja,
man muss prüfen, gucken, dann sozusagen,
ob die wirklich hier anzuwenden sind.
Genau.
Und wenn ja, wie.
Genau, ja. Aber sozusagen jetzt grundsätzlich zu sagen, das ist eine absurde Idee, das würde sicherlich auch zu weit gehen. Aber für Schwarz-Grün hat es sicherlich schon bessere Zeiten gegeben. Das merkt man an solchen Themen. Und generell muss man natürlich sagen, und da kann man feststellen, dass Robert Habeck und Annalena Baerbock die Grünen sicherlich noch mal in eine Richtung führen, die schwarz-grüne Bündnisse nicht unbedingt einfacher machen.
Diese Stunde war und ist hier zu Gast Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der Freien Uni Berlin. Jetzt ist heute Samstag, Sie müssen nicht zurück an die Uni, aber am Montag geht ja das Semester weiter. Und was haben Sie vor?
Letzte Woche hat es angefangen, diese Woche geht es weiter. Insofern erleben wir gerade an der Universität wieder diesen fundamentalen Wandel, wenn die Studierenden wieder da sind, was man nochmal dann ganz viel Dynamik und Leben in den Laden bringt. Mhm. Insofern sortieren wir uns da gerade noch so ein bisschen in der Lehre, unsere Lehrveranstaltungen. Europawahl ist für uns auch in der Lehre ein Thema.
Mhm. Und wahrscheinlich auch die Landtagswahlen im Osten.
Ja, die tauchen auch schon tatsächlich am Horizont auf. Die werden wir weniger in der Lehre, aber in der Forschung begleiten. Insofern für uns als Wahlforscher ist das dieses Superwahljahr von oder dieses Mini-Superwahljahr tatsächlich ein sehr, sehr spannendes.
Ein sehr wunderbares Jahr.
In der Tat.
Danke, dass Sie hier waren, Herr Faas.
Sehr, sehr gerne.